Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Von Zeit zu Zeit widmen wir uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de Spezialthemen. Wir haben euch letztens erst über das Financial Fairplay der UEFA aufgeklärt, euch da umfängliche Informationen und aktuelle Diskussionsstände wiedergegeben. Heute geht's um eine andere fußballwirtschaftliche Regelung, die im Hintergrund vor allen Dingen in Deutschland wirkt. Das ist die sogenannte 50+1 Regel. Die ist ja jetzt aktuell auch wieder dank Hannovers Martin Kind in aller Munde, wird eifrig diskutiert. Da gab's ja auch große Verwerfung innerhalb des deutschen Fußballs, innerhalb der DFL, auch zwischen Karl-Heinz Rummenigge und dem Chef des FC St. Pauli, zwischen Karl-Heinz Rummenigge und Andreas Rettig. Wir erinnern uns da an die Formulierung, an die Giftpfeile, die hin und her flogen. Und heute wollen wir eben mal über dieses Thema, über die 50+1 Regel hier auf meinsportradio.de informieren und aufklären. Und unser Experte für solche Fragen, der Alexander Pellengar, der hat ja mit mir neulich auch schon über das Financial Fairplay gesprochen und heute geht's dann also um 50+1. Hallo Alex.
Hallo Malte, vielen Dank für die Einladung, freut mich dabei zu sein.
Ja Alex, das sind ja deine Themen, Wirtschaftsthemen rund um Sport, rund um Fußball, das Financial Fairplay neulich, über das wir gesprochen haben, jetzt 50+1. Was ist das, was dich fasziniert an solchen Hintergründen letztlich auch?
Ja, das Ganze wurde ausgelöst im letzten Sommer im Vorlauf des damals bahnbrechenden Transfers des Fußballers Neymar von Barcelona zu Paris Saint-Germain, wo dann in den Medien überall darüber diskutiert wurde, nicht nur, ob das jetzt moralisch vertretbar sei oder nicht, solche Summen für einen Menschen zu bezahlen, sondern auch, wie das mit den Regularien der UEFA in Verbindung zu bringen sei, diesen Financial Fair Play Regeln. Und im Zuge dessen ist dann in den deutschen Medien fast immer im selben Atemzug auch über die 50+1 Regel diskutiert wurde. Und das Ganze bildete in meiner Wahrnehmung in der deutschen Medienlandschaft immer so eine Art Einheit. Und ich habe mich daraufhin mit beiden Themen intensiver auseinandergesetzt. Habe mit dem Financial Fair Play angefangen, weil das in meinen Augen das spannendere, ergiebigere und auch für in Bezug auf seine Gesamtbedeutung für den europäischen Fußball wichtigere Thema ist als die 50+1 Regel, die sich ja nur auf den deutschen Fußball bezieht. Aber die habe ich dann quasi im selben Abwasch gleich mitgenommen.
Also die 50+1 Regel, eine deutsche Besonderheit. Was steckt da genau hinter? Vielleicht kannst du uns das nochmal kurz auf den Punkt bringen. Was genau verbirgt sich hinter 50+1?
Das ganze 50+1 geht letztendlich zurück auf die, sagen wir mal, Bemühungen um eine Professionalisierung der Strukturen im deutschen Profifußball der ersten und zweiten Bundesliga. So um die Jahrtausendwende herum haben einige clevere Strategen beim DFB und bei den Vereinen der ersten und zweiten Liga damals offensichtlich erkannt, dass in den europäischen Konkurrenzligen um sie herum deutliche Bestrebungen nach Professionalisierung des Fußballs zu sehen waren und die auch wirtschaftliche Erfolge gezeitigt haben und hatten und wollten daraufhin mit einer Initiative im deutschen Fußball darauf reagieren und den deutschen Fußball auch professionalisieren. Dann haben sich die damals 36 Erst- und Zweitligisten, also die damaligen um die Jahrtausendwende, ich glaube Stichtag war irgendein Tag Ende 99, Anfang 2000, haben sich zusammengetan und haben die DFL gegründet, die Deutsche Fußballliga, sozusagen als professionelle Organisation, extra für den Zweck, die Interessen der Profivereine in Deutschland, der professionellen Fußballvereine der ersten und zweiten Liga zu vermarkten, für die den Spielbetrieb zu organisieren und auch die lizenzrechtlichen Fragen zu beurteilen. Und die DFL hat sich von Anfang an überlegt, okay, beim DFB gibt es eine Satzung, die besagt, dass jeder Verein an ausgegliederten Profimannschaften oder Abteilungen zumindest eine Stimmenmehrheit von 50+1 behalten muss. Und die DFL hat sich damals gesagt, ja gut, wir versuchen zwar den Spielbetrieb und die Vermarktung zu professionalisieren, wir wollen aber nicht, dass das Ganze zu einem sozusagen grenzenlosen Tummelfeld für Investoren aus der ganzen Welt wird. Und deswegen übernehmen wir diese Klausel vom DFB einfach und schreiben die auch in unser Regularium. Und seit die DFL diese Organisation des professionellen Fußballs in Deutschland übernommen hat für die erste und zweite Liga, gilt bei denen auch die 50+1 Regel. Und die besagt eben, jetzt komme ich zu deiner eigentlichen Frage, wenn ein Verein seinen Spielbetrieb in eine Tochtergesellschaft ausgliedert, eine Kapitalgesellschaft üblicherweise, dann muss der Mutterverein, also der ursprüngliche Verein, der E.V. der eingetragene Verein, muss eine Stimmrechtmehrheit von 50% der Stimmanteile plus einen Stimmenanteil behalten.
Also er muss das Sagen haben in dieser neu gegründeten Kapitalgesellschaft, darf sich nicht von außen reinreden lassen. Wozu muss dann überhaupt ausgegliedert werden? Denn könnte man doch eigentlich sagen, dann kann der Verein doch auch so bleiben, wie er ist, wenn er eh die Oberhand behalten soll.
Ja, das stimmt. Ausgegliedert werden muss aber aus folgendem Grund. Genauso wie der DFB und die DFL gemerkt haben, dass im Profifußball um sie herum gerade eine Professionalisierung und eine Ökonomisierung stattfindet, haben sich die Vereine auch gedacht, ja, dem Ganzen müssen wir folgen. Also folgen in unserer Rechtsstruktur. Die Vereine haben nämlich realisiert, dass ihr eigentlicher Vereinszweck, der bei einem Sportverein in Deutschland typischerweise irgendeinem übergeordneten gesellschaftlichen Ideal folgt, wie Bereitstellung von Trainingsmöglichkeiten für seine Mitglieder oder Förderung der sportlichen Aktivität der Jugendlichen in der Region oder so etwas, dass ihr ganzer Vereinszweck immer weniger einem solchen übergeordneten gesellschaftlichen Ideal folgt und immer mehr durch den Zweck der wirtschaftlichen Gewinnerzielung folgt und auf diesen ausgerichtet ist. Der ganze Betrieb wird immer professioneller, die Vermarktung wird immer professioneller. Alles im Fußball wird immer professioneller und ist immer stärker von ökonomischen Strukturen durchzogen. Und das Problem ist jetzt, dass wenn die Vereine einfach still und heimlich, langsam aber stetig dieser Ökonomisierung folgen, ohne aber ihre rechtliche Verankerung zu ändern, dann kann ihnen das Vereinsrecht von heute auf morgen von Amts wegen von einer Behörde einfach entzogen werden. Was dann unabsehbare Folgen in Bezug auf Haftung und Weiterführung des Spielbetriebs etc. pp. Haben könnte. Und dieses Risiko war den Vereinen einfach zu groß. Denn du musst wissen, Malte, es ist im deutschen Vereinsrecht so, dass Idealvereine nicht primär einem wirtschaftlichen Gewinnzweck folgen dürfen. Und wenn sie das tun, dass sie dann gegen das deutsche Vereinsrecht verstoßen und dass ihnen dann quasi über Nacht von einer Behörde das Vereinsrecht entzogen werden kann, mit all den Folgen, die ich gerade schon angedeutet habe.
Profivereine müssen dagegen natürlich Geld erwirtschaften. Da geht es überwiegend um wirtschaftliche Zwecke und deshalb wurde eben dann also auch ausgegliedert. Meist in der Gesellschaftsform GmbH und Co. KG AA. Was genau verbirgt sich dahinter? Warum wurde diese Rechtsform gewählt?
Ja, das Ganze steht natürlich vor der Herausforderung, jetzt kommt die 50+1 Regel bzw. ihr Inhalt zum Tragen, dass man zwar Anteile verkaufen möchte an Investoren, um Geld zu organisieren und um mit dem Geld dann beispielsweise bessere Nachwuchsleistungszentren zu bauen, größere Stadien, was auch immer Vereine mit ihren Geldern alle machen, teure Spieler einzukaufen etc. pp. Aber andererseits aufgrund der 50+1 Regel nicht mehr als 50% weniger ein Stimmanteil oder stimmrechtsfähige Anteile an der Kapitalgesellschaft veräußert werden dürfen. Und das setzt natürlich eine künstliche obere Schranke für die Veräußerungsfähigkeit von Anteilen logischerweise, nämlich bei 50% weniger einem Anteil, weniger einem stimmrechtsfähigen Anteil. Es gibt ja auch stimmrechtslose Anteile. Und da ist die KGAA besonders vorteilhaft für die Vereine, denn dort können in der Satzung bestimmte Klauseln festgehalten werden, die erlauben, dass auch eine Mehrheit der Gesellschafteranteile an Dritte verkauft wird, ohne dass der persönlich haftende Gesellschafter, der Komplementär in der Mitte, die alleinige Kontrolle und Entscheidungshoheit über das passiert, was in der Aktiengesellschaft, eine KGaA ist nach Gesellschaftsrecht eine Aktiengesellschaft, was in der AG passiert. Und deswegen haben das viele Vereine gewählt, unter anderem auch Borussia Dortmund, die das Ganze auch zum Exzess getrieben haben. Borussia Dortmund, der eingetragene Verein, der Mutterverein, hält nur noch 5% der insgesamten Anteile an der ausgelagerten Kapitalgesellschaft, hat also ungefähr 95% der Anteile verkauft, ist aber gleichzeitig noch der ausschließliche Entscheider in dieser Kapitalgesellschaft. Ihm kann da keiner reinreden, kein Aufsichtsgremium kann da reinquatschen, kein Kommanditaktionär der KGaA kann ihm da reinreden. Und damit werden die Regularien, werden die Bestimmungen des 50+1 vollkommen erfüllt. Die Stimmrechtsanteile liegen immer noch zu 100% beim Verein, obwohl faktisch 95% der Anteile insgesamt bei irgendwelchen Drittinvestoren liegen.
Jetzt gibt's aber auch Vereine in der Bundesliga, die ohne eine Ausgliederung auskommen. Sind nicht viele, aber es gibt sie. Wie machen die das?
Ja, das ist eine gute Frage. Einschneidendes Beispiel ist hier Schalke 04. Ich lese mal deren Satzung auszugsweise vor, denn das ist wirklich kurios. In der Satzung von Schalke 04 steht, der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Körperliche, geistige und charakterliche Bildung seiner Mitglieder etc. pp. Jugendhilfe, berufliche Bildung in und um Gelsenkirchen herum. Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne und so weiter. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Und wenn du dir das anhörst und wenn du dann aber in der Realität siehst, wie Schalke 04 sich als Fußballverein verhält, dann wird man das ja kaum zur Deckung bringen können. Und genau das ist ja auch das Risiko, was ich gerade versucht habe zu schildern. Wenn mal irgendwann in irgendeiner Behörde oder irgendein böser Mensch auf die Idee kommt, zu einer Behörde zu gehen, die für den Vereinsstatus des FC Schalke 04 e.V. verantwortlich ist und sagt, hier, habt ihr mal gesehen, was bei denen in der Satzung steht und was die eigentlich machen? Wie ist das eigentlich bitte schön zur Deckung zu bringen? Wenn bei der Behörde dann ein missmutiger Kollege sitzt, dann wird er sich denken, vielleicht ein BVB-Fan, der sich denkt, ja stimmt, das passt ja gar nicht zusammen, dann kann Schalke 04 von heute auf morgen sein Vereinsrecht verlieren oder seinen Vereinsstatus entzogen werden. Und genau deswegen sind solche Sachen für mich auch unverständlich, dass gerade ein großer Verein wie Schalke 04, und er ist nur einer von drei Vereinen in der Bundesliga, die noch keine Ausgliederung getätigt haben, die anderen beiden, ich weiß, die Frage kommt jetzt bei den Hörern automatisch auf, sind Freiburg und Mainz. Dass gerade ein Verein wie Schalke 04 ist, der trifft ja auch auf Freiburg und Mainz zu, dass die dieses Risiko eingehen. Das ist mir auch unerklärlich. Und ich bin kein Jurist, aber wenn ich dort, dafür muss ich auch keiner sein, wenn ich dort Rechtsberater wäre oder mit gesundem Menschenverstand viel mehr daran gehe, dann würde ich auch sagen, Leute, gliedert doch endlich euren Spielbetrieb aus, bevor ihr dicht gemacht werdet.
Also mal gucken, wann das dann der Fall sein wird, wann Schalke, Freiburg und Mainz sich denn dahingehend gezwungen sehen, das eben auch zu machen. Es gibt aber bei diesen ganzen Geschichten dann auch noch Ausnahmen von der 50+1 Regel. Und über die sprechen wir gleich hier mit Alexander Pellengar auf meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow in unserer Sonderausgabe über die 50+1 Regel. Lex Leverkusen, Lex Wolfsburg, das sind die Stichworte. Gleich mehr.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Thule Jour, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Thule Jour, die French Open auf meinsportradio.de.
Die 50+1-Regel, heute Thema hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Was ist das? Was steckt dahinter? Welche Ausnahmen gibt es? Und an dieser Stelle sind wir stehen geblieben in unserer Diskussion mit unserem 50+1-Experten Alexander Pellinger. Man spricht da von der sogenannten Lex Leverkusen, von der Lex Wolfsburg, weil das zwei Betriebsmannschaften sind, die ja im Grunde auch traditionell gewachsen sind und eigentlich immer zu dem jeweiligen großen Betrieb gehört. Bayer zu Bayer Leverkusen zu Bayer und Wolfsburg natürlich zu VW. Das weiß jeder. Aber wie ist das zu erklären, dass diese beiden Vereine letztlich ja nicht in dem Sinne eigenständig sind, sondern ja unter dem Mutterkonzern irgendwie untergeordnet sind, trotzdem aber nicht den Regeln des 50+1 widersprechen?
Ja, weil bei den beiden Vereinen, Malte, die du gerade genannt hast, insbesondere eine Ausnahmeregelung existiert. Die müssen gar nicht den Regeln des 50+1 entsprechen. Übrigens, kleine Anmerkung von mir hier am Rande. Leverkusen und Wolfsburg wird ja immer vorgeworfen, sie seien keine Traditionsvereine. Das stimmt ja eigentlich nicht, denn gerade Bayer Leverkusen als Betriebsmannschaft des Bayerwerks gestartet, die befinden sich damit unter den ältesten Fußballvereinen in Deutschland. Und warum man denen jetzt gerade als Betriebsmannschaft, nur weil sie da Werksmannschaft sind, von Bayer Traditionslosigkeit vorwirft, kann ich so nicht nachvollziehen. Bei Wolfsburg gilt Ähnliches. Die haben sich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg als Betriebsmannschaft von VW gegründet. Ist ja auch schon ein paar Jahre länger, als RB Leipzig zum Beispiel jetzt alt ist. Aber gut. Aber die Regel, um auf deine Frage direkt zu antworten, gilt für diese beiden Vereine insbesondere eben nicht. Eben weil sie aufgrund ihrer Zugehörigkeit oder aufgrund ihrer Herkunft als Betriebsmannschaft eine Ausnahmegenehmigung erteilt bekommen haben, dass sie sich nicht den 50+1 Regularium unterwerfen müssen, sondern dass da die Muttergesellschaft Bayer und VW die vollen Anteile haben dürfen und auch voll stimmberechtigt sind.
In diesem Zusammenhang wird ja auch oft die TSG Hoffenheim erwähnt. Das ist ein Fall, der nochmal wieder anders gelagert ist.
Ja, genau. Irgendwann im Jahr 2011 hat sich Martin Kind, er kommt jetzt von Hannover 96, nicht von TSG Hoffenheim, aber hat sich Martin Kind gedacht, naja gut, so eine Lex Leverkusen und eine Lex Wolfsburg, das ist ja eigentlich ungerecht. Ich möchte ja auch mal irgendwann in diese Position kommen, dass ich die Mehrheit der Stimmanteile an Hannover 96 halten darf. Warum soll das ein und für alle Mal und für alle Zeiten nur für diese beiden Vereine gehen? Lass uns das doch ändern auf eine 20-Jahres-Regelung. Dass Investoren, die sich substanziell, finanziell an einem Club beteiligt haben, über mehr als 20 Jahre, dass dann für die automatisch auch die Ausnahmeregelung, dieselbe Ausnahmeregelung wie für Leverkusen und für Wolfsburg gilt, beziehungsweise wenn sie nicht automatisch gilt, dass die dann ohne weiteres erteilt werden kann. Darauf hat sich die DFL eingelassen. Das ist dann so in das Regularium der DFL eingeflossen. Und als erster Verein hat davon die TSG Hoffenheim profitiert. Nämlich dort ist Dietmar Hopp schon seit mehr als 20 Jahren stiller Investor oder Investor und hat über diesen Weg dann eine Exemption von der 50+1 Regel erhalten nach den 20 Jahren.
Und deshalb ist eben Hoffenheim auch ein Club, der trotz allem dieser Regel des 50+1 entspricht. Hannover hast du angesprochen, Martin Kind, der das Ganze in Bewegung gebracht hat, der hat das, wie auch von dir schon erwähnt, nicht ohne Hintergedanken gemacht. Und diese Hintergedanken, die kommen ja jetzt in letzter Zeit zum Tragen, weil er ja immer wieder Anträge stellt, dass er eben doch jetzt auch bei Hannover dem Vorbild von Hopp folgen darf und eben die Mehrheit übernehmen darf, dort noch mehr Einfluss kriegt. Wie ist der aktuelle Fall von Martin Kind aus deiner Sicht zu beurteilen? Es wurde ja bisher abgelehnt, auch unter anderem mit der Formulierung, dass gesagt wurde, naja, du hast dich zwar beteiligt, aber nicht in einem Umfang, der das letztlich gerechtfertigt, dass du jetzt da die Mehrheit übernimmst.
Ja, das war die offizielle Begründung. Ich möchte zu Hoffenheim noch ergänzen, dass das Ganze im Jahr 2015 stattfand. Und Martin Kind, der das Ganze 2011 angeleiert hatte, wusste, dass er sich dann noch 6 Jahre würde gedulden müssen, bis bei ihm im Jahre 2017 es soweit sein würde, dass seiner Meinung nach er dann über 20 Jahre hinweg substanziell an Hannover 96 beteiligt gewesen wäre, beziehungsweise substanziell genug, um dann auch die alleinige Stimmrechtmehrheit dort zu übernehmen. Und im August 2017 hat er dann demzufolge auch die Annahme oder die Ausnahme von der 50+1-Regelung bei der DFL beantragt. die ihm dann, wie du es gerade schon sagtest, allerdings nicht erteilt wurde, weil bei der DFL nach gewissen Abwägungen man zu der Auffassung gekommen ist, dass die finanzielle Förderung von Martin Kind bei Hannover 96, also die finanzielle Beteiligung, nicht erheblich genug gewesen sei im Vergleich zu den sonstigen Einnahmen aus Sponsoring, Vermarktung und Werbung. Und daraufhin wurde ihm die Ausnahme nicht erteilt.
Er ist aber trotzdem weiter dabei, immer wieder Anträge einzubringen und das irgendwie doch noch zu schaffen. Wie würdest du da die Erfolgschance von ihm sehen, dass das tatsächlich vielleicht irgendwann doch mal genehmigt wird? Steht der Tropfen, hüllt den Stein, oder wie würdest du es einschätzen?
Ja, das ist eine gute Formulierung, die würde ich auch wählen. Also Martin Kind ist zweifelsohne, was die Abschaffung von 50+1 angeht, unter den Vereinsoberen in der ersten und zweiten Bundesliga der Aktivposten überhaupt. Und Board, also das sind ja keine Tropfen, das sind ja ganze Ströme von Wasser, die er quasi auf diese Regel herabfallen lässt oder auf den Goodwill des DFL herabrasseln lässt, in der Hoffnung, dass irgendwann entweder die DFL von sich aus oder beziehungsweise das muss bei denen ja so geregelt sein, dass dann immer eine Mehrheit der betroffenen Vereine dem Ganzen zustimmt, dass er irgendwann bei einer Mehrheit der Entscheidungsträger in den 36 Erst- und Zweitligavereinen so lange gebohrt hat und so lange ausgehöhlt hat, dass die ihm dann in seinem Begehr zustimmen. Der letzte Zwischenstand ist ja der, dass im Februar dieses Jahres, Februar 2018, ganz offenbar irgend so ein Deal hinter den Kulissen vereinbart wurde, dass Martin Kind den Antrag jetzt erst einmal ruhen lässt und dafür die DFL im Gegenzug die 50+1-Regel noch einmal grundlegend überdenken und überarbeiten würde und dann vielleicht so gegen Ende des Jahres, also gegen Ende 2018, eine neue, überarbeitete Fassung in Kraft setzen würde. Dazu ist es dann aber, wie wir wissen, nie gekommen, denn am 22. März 2018, also ungefähr einen Monat später, muss wohl auf Antrag von St. Pauli bei einer regulären Versammlung der Profivereine der ersten und zweiten Liga, bei einer regulären DFL-Versammlung, der Antrag gestellt worden sein, jetzt doch schon über die Fortführung von 50+1 abzustimmen. Und das Ganze stand nicht auf der Agenda, wenn ich Martin Kind glauben darf. Das tue ich an dieser Stelle einfach mal, sondern kam ziemlich überraschend. Und Andreas Rettig von St. Pauli hat es dann geschafft, in dieser Abstimmung am 22. März bei Hook or by Crook, also durch welche Mittel auch immer, mehr als 50% der anwesenden Vereine auf seine Seite zu ziehen, die daraufhin die 50+1-Regel weiterhin festgeschrieben haben, auf jetzt erstmal unbestimmte Zeit. Aber Malte, genau wie du sagst, ich bin mir sicher, dass Martin Kind das Thema nicht so schnell loslassen wird. Und Entscheidung im März hin oder her, der wird am Ball bleiben und steht der Tropfen, hüllt den Stein, vielleicht irgendwann auch mal Erfolg haben.
Und er hat ja auch angedroht, notfalls auch mal den Weg aus der Sportgerichtsbarkeit rauszugehen und ein ordentliches Gericht anzurufen und dort das Ganze mal prüfen zu lassen. Denn wenn man mal ganz streng auf die ganze Szenerie und auf dieses ganze Gebilde 50+1 guckt, ob das vor europäischen Gerichtshöfen besteht, weil es ja auch der Freizügigkeit der Investition, der Freizügigkeit der Berufsausübung irgendwo gegenübersteht und vor allen Dingen auch feindlich gegenübersteht, hat er, glaube ich, ganz gute Chancen, dass das gekippt würde. Jetzt sind wir beide keine Juristen, du hast es eben schon gesagt, aber trotzdem angreifbar ist es, glaube ich, dieses Konstrukt.
Angreifbar ist es definitiv und es widerspricht, wie du schon richtig sagst, verschiedensten Regeln, sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene. Kartellrecht zum Beispiel, dem deutschen Kartellrecht, also nach Meinung, ich muss immer sagen, nach Meinung vieler Juristen verstößt 50+1 gegen deutsches Kartellrecht. Unter anderem deswegen, weil ja ein Verein, der partout sich einfach dieser Regel nicht unterwerfen möchte, nicht einfach von heute auf morgen aus dem DFB oder aus der DFL austreten kann und sagen kann, okay, dann wenden wir uns eben an den Konkurrenzverband und machen dort und treten an der Profiliga des Konkurrenzverbandes bei. Die gibt's ja in Deutschland nicht. Es gibt ja außer der ersten Bundesliga keine erste Bundesliga B oder sowas in der Art von irgendeinem anderen Verband als dem DFB oder der DFL. Und deswegen hat der DFB eine Monopolstellung und deswegen sagen viele Juristen, Monopolstellungen sind nach deutschem Kartellrecht eigentlich oder sind ja der deutschen Auffassung von Kartellrecht im Kartellrecht eigentlich nicht erwünscht, der deutschen Auffassung nach nicht erwünscht. Und deswegen ist das eigentlich kartellrechtswidrig und gehört abgeschafft. Genauso ist es mit der Freizügigkeit von Arbeitnehmern. Spieler sind ja im strengen Sinne Arbeitnehmer bei ihren Vereinen, bei denen sie angestellt sind. Und wenn jetzt irgendein Verein, sagen wir mal Paris Saint-Germain, von heute auf morgen realisiert, aufgrund der UEFA Financial Fair Play Regeln, wir müssen dringend einen Spieler verkaufen oder wir können diesen Spieler auf keinen Fall weiter beschäftigen, weil wir sonst über die Ausgabengrenzen kommen, die uns erlaubt worden sind, ja, dann wird der Spieler halt verkauft und dann hat sich's mit der Freizügigkeit, mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Dann spielt er morgen nicht mehr in Paris, sondern spielt vielleicht in London oder was weiß ich wo. Und da wird dann im schlimmsten Fall über den Kopf eines Spielers hinweg entschieden, wo er arbeiten muss. Und das hat ja mit Freizügigkeit nicht viel zu tun. Und es gibt in dieser Form noch weitere rechtliche Bedenken, aufgrund derer viele einschlägig mit dem Thema vertraute und auch mit langjähriger Praxiserfahrung versehene Sportrechtler sagen, ja, 50 plus 1 hält sich nicht. Da muss nur mal jemand gegen klagen, wie Hasman Ismail, dass er ja mal in Aussicht gestellt hat, und dann fällt das Ganze wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Andere sagen wiederum, es gibt natürlich auch wie immer die Gegenmeinung, nein, das kann so nicht passieren, das wird so nicht passieren, oder es gibt zumindest deutlich bessere Chancen, dass 50 plus 1 bestehen bleibt vor Gericht, weil wir eine Verbandsautonomie in Deutschland haben. Der DFB ist ein Sportverband, wie wir alle wissen, der größte Sportfachverband der Welt mit über 7 Millionen Mitgliedern, und die können ihre eigenen Statuten, in ihrer Satzung ihre eigenen Regeln erlassen, und zwar so, wie sie wollen, weil die da einfach im deutschen Recht nach eine Verbandsautonomie haben. Hm. Und da darf auch keiner von außen reinreden. Und das ist die Gegenmeinung, und diese beiden Meinungen prallen aufeinander. Ich bin kein Jurist, ich wüsste nicht, wer da am Ende, würde auch wahrscheinlich von Gericht zu Gericht dann von den beteiligten Personen abhängen, welcher Richter sich wie entscheiden würde. Kann ich jetzt nicht vorhersagen, aber ganz ohne, sagen wir mal, rechtliche Implikationen ist diese Regel auf keinen Fall. Und wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, sie würde auch fallen, wenn Kind oder Ismail von mir aus klagen würden. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir natürlich nicht.
Warum will man festhalten an dieser Regel, obwohl sie ja doch fraglich ist, rechtlich fraglich ist? Was hat man für Ängste? Was befürchten die Vereine, die so argumentieren, dass eben 50 plus 1 auf jeden Fall gehalten werden muss, wie Andreas Rettig von St. Pauli oder eben andere Vereine, die in dieses gleiche Horn tuten? Wovor fürchten die sich beim Wegfall der Regel? Eigentlich wäre es doch ein Mittel, was vielleicht auch Chancen bieten könnte, um diese Alleinstellungsmerkmale von Bayern München mal ein bisschen einzudämmen. Wir haben uns alle drüber, ja, nicht aufgeregt, der eine mehr oder weniger, aber zumindest festgestellt, Bayern München rennt allen davon. In diesem Jahr auch wieder ein Riesenvorsprung auf den zweiten, diese Zweiklassengesellschaft Bayern und der Rest, das klafft ja immer weiter auseinander. Wäre nicht 50 plus 1, wenn das wegfiele, eine Möglichkeit, um eben mehr Chancengleichheit reinzubringen, durch Investoren, ja.
Ja, absolut nachvollziehbar, Malte. Ich sehe es genauso wie du. Und das ist übrigens auch die offizielle Position von Karl-Heinz Rummenigge, der sagt, ja, uns Bayern, wir können mit 50 plus 1 gut leben. Uns kann das eigentlich egal sein, denn je länger es diese Regelung im deutschen Profifußball gibt, desto geringer sind die Aussichten von anderen Vereinen, an uns sportlich heranzureichen. Da hat er wohl recht. Also diese Meinung würde ich teilen. Bayern München ist übrigens trotzdem für die Abschaffung von 50 plus 1. Jetzt würde Rummenigge wahrscheinlich im nächsten Satz sagen, daran seht ihr mal, wie selbstlos wir sind. ich erinnere an Leon Goretzka. Aber nein, das würde ich jetzt zwar nicht mehr sagen, aber im Prinzip bin ich in diesem Fall Rummeniges Meinung, Karl-Heinz Rummeniges Auffassung, dass 50 plus 1 im Prinzip nur die Position von FC Bayern zementiert. Warum möchten so viele Vereine beziehungsweise deren verantwortliche Personen, Andreas Rettig habe ich vorhin zum Beispiel genannt, warum möchten die an dieser Regel festhalten? Ich möchte es mal anders aufziehen, Malte. Ich würde das mal aus der Sicht der Fans und aus der Sicht der Öffentlichkeit, der sympathisierenden Öffentlichkeit, mit ihren Vereinen sympathisierenden Öffentlichkeit aufzäumen, das Pferd. Und dann auf die Vereine im Zuge dessen vielleicht eingehen. Abschaffung der 50 plus 1 Regel würde Investoren die Tür öffnen, nach ihrem Gusto in Vereine zu investieren, ihre Investitionen wieder zurückzuziehen, in andere Vereine zu investieren und in ihren jeweils investierten Vereinen zu tun und zu lassen, was sie möchten. Das ist eine der großen Sorgen der Fans. Eine andere große Sorge, das ist im Prinzip aus meiner Sicht auch die wesentliche und die fundamentalere und auch letztlich die gerechtfertigtere Sorge, ist so ein bisschen der schleichende Traditionsverlust im Fußball. Aber die Angst eben, dass die deutsche Bundesliga zu einem Spielball von Investoren aus Asien oder aus China wird, das ist so einer der wesentlichen Kritikpunkte. Deswegen möchten deutsche Fans und auch viele Vereine, Andreas Rettich zum Beispiel, sind der Auffassung und sind genau derselben Auffassung. Deswegen möchten die nicht, dass das möglich wird, sondern dass die Muttergesellschaften, so steht es ja in der Satzung, dass die Muttergesellschaft immer 50% plus einen Stimmanteil an den Töchtergesellschaften behält, eben genau damit sich solche fremden Investoren dann nicht nach ihrem Gusto breit machen können.
Und wie sich solche Investoren trotzdem breit machen können und das sogar im Einklang mit der 50-plus-1-Regel, darüber sprechen wir gleich hier noch bei uns in der Sendung mit unserem Kollegen Alexander Pellengar. Dann geht's nämlich nochmal um Rasenball Leipzig und da wurde ein juristischer Winkelzug gefunden, damit eben dieses 50-plus-1 zwar umgangen werden kann, aber trotzdem die Regel irgendwo auch eingehalten werden kann. Klingt kompliziert, ist es auch, allerdings, wenn man sich das mal aufdröseln lässt, klingt's dann doch irgendwo einleuchtend. Gleich mehr hier bei uns in der Sportshow.
Kick in. Kick in Rush. Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres. Auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei, wenn Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de.
Die 50-plus-1-Regel heute Thema hier bei uns auf meinsportradio.de. Wir sprechen drüber über die Bestimmung des 50-plus-1, aber auch über mögliche Hintertürchen, die man finden kann, um diese 50-plus-1-Regel auszuhöhlen. Und da hat sich ja bei Rasenball Leipzig eine Möglichkeit aufgetan und die wird dort auch genutzt. Alexander Pellengar, unser Experte, der weiß mehr. Nach außen hin erzählen immer viele, da ist eine Ausnahmeregelung, die dürfen das, die haben sich das irgendwie erschlichen. Sie haben aber eigentlich nur eine Grauzone ausgenutzt.
RB Leipzig hat sich tatsächlich in einer für mich und auch für, ich glaube, alle Außenstehenden ganz außergewöhnlichen Form um den Sinn des Gesetzes, wie man wahrscheinlich im Juradeutsch sagen würde, herumzudrücken beziehungsweise sich darum herumzuschmuggeln. Es ist jetzt nach den Anteilen gesehen so, dass bei RB Leipzig 99% der Anteile bei Red Bull liegen. Und nur 1% der Anteile an dem Verein tatsächlich noch bei den Vereinsmitgliedern liegen. Es gibt da auch, glaube ich, nur 17 oder vielleicht sind es inzwischen 18 Vereinsmitglieder. Also die Anzahl ist jedenfalls vollkommen überschaubar, wäre jetzt schon zu viel gesagt. Das ist also äußerst marginal. Dementsprechend wenig Anteile haben wir auch an dem Verein, die Mehrheit liegt bei Red Bull. Aber Red Bull hat einfach, beziehungsweise der Verein RB Leipzig, hat einfach in seine Satzung geschrieben, und das habe ich nur herausbekommen können, indem ich da im Internet mal nachrecherchiert habe und bin dann bei irgendeinem Blog drauf gestoßen, nämlich bei rbfans.de. rb-fans.de habe ich dann gesehen in irgendeinem Thread, das angeblich in der Satzung von Red Bull steht, solange der Rasenballsport Leipzig e.V. einen oder mehrere Gesellschaftsanteile an der Gesellschaft hält, also einer würde schon reichen, gewährt ein ihm dieser unabhängig vom Nennbetrag so viele Stimmen, dass sie mindestens 50% plus eine Stimme der Gesamtstimmenanzahl ausmachen. Und das ist sozusagen die Extremform dessen, was man sich überhaupt im Rahmen einer 50-plus-1-Regel überhaupt an Umgehung vorstellen kann. Also selbst wenn ich nur einen einzigen Anteil an diesem Verein habe, also wenn der Rasenballsport Leipzig e.V. nur einen einzigen Anteil an der ausgegliederten Kapitalgesellschaft hat, hat er trotzdem mehr als 50% der Stimmrechte an dieser ausgegliederten oder in der ausgegliederten Kapitalgesellschaft. Und das ist sozusagen die Extremform. Das hat sich Red Bull einfach, oder haben irgendwelche Juristen bei Red Bull einfach in die Vereinssatzung reingeschrieben. Das ist bei denen halt so. Ich vermute mal nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter. Und solange sich da niemand drüber beschwert und die DFL auch nichts gegen einzuwenden hat, machen die das halt so. Die können also 100% weniger einen Anteil verkaufen, in diesem Fall eben an Red Bull, und hat trotzdem der Verein nominal oder auch juristisch, faktisch 50% plus ein Anteil der Stimmrechte.
Also ein juristischer Winkelzug, der da zum Tragen kam und dann letztlich dafür sorgte, dass man im Einklang mit 50+1 sich trotz allem bewegt. Jetzt können wir mal dann vor diesem Hintergrund vielleicht auf diese Bedenken, die viele um die Tradition des Fußballs haben, nochmal eingehen und uns dann mal fragen, wie nachvollziehbar sind denn jetzt die Bedenken, wenn man das wieder hört, dass es eben auch möglich ist, sowas auszuhöhlen und dann im Grunde einen Verein, in Anführungsstrichen ohne Tradition, auf Basis von Millionen, die eben ein großes Unternehmen da reinschießt, dann nach oben zu bringen. Also doch eben mit Investorenhilfe.
Ja, also diese kulturellen Bedenken, die kann ich gut nachvollziehen. Dazu gleich nochmal, weil es etwas allgemeingültiger ist. Vielleicht nochmal eher konkret zu den Investoren. Bei den Investoren ist es ja so, nach allem, was wir empirisch sehen können, ist es doch so, dass der Einfluss eines Investors oder eines namhaften Anteilseigners, in eine eigene Kapitalgesellschaft ausgegliederten Spielbetriebs, unabhängig von der Höhe seiner Anteile ist. Und nehmen wir mal als Beispiel Hannover, Martin Kind, nehmen wir Dietmar Hopp bei Hoffenheim, nehmen wir Klaus-Michael Kühne beim HSV, nehmen wir Hasan Ismaik bei 1860 München. All diese Anteilseigner sind der 50+1-Regel unterworfen, beziehungsweise die Vereine sind der 50+1-Regel unterworfen. Und all diese Anteilseigner haben dementsprechend auch nicht mehr als 50% der Stimmanteile an den jeweiligen Vereinen. Trotzdem lässt sich ja ein deutlicher Einfluss auf das, was in diesen Vereinen geschieht, sportpolitisch, in Sachen Transfers, in Sachen wirtschaftlicher Weiterentwicklung etc. pp. Nicht verneinen. Also wir würden ja, ich glaube, du würdest mir zustimmen, dass, was Klaus-Michael Kühne sagt, beim HSV mehr oder weniger Gesetz ist. Dann einfach umgesetzt wird von seinen Erfüllungsgehilfen, die da im Verein an den entsprechenden Schaltstellen sitzen. Und so ist es bei den anderen Vereinen halt auch. Und deswegen würde ich mal sagen, so kühn ist diese Aussage gar nicht, dass der Einfluss dieser Investoren auf die Geschicke in dem Verein auch schon unabhängig von 50+1 so groß ist, dass eine Abschaffung dieser Regel zumindest in diesem Sachverhalt keine Änderung mehr machen würde. Ob jetzt Klaus-Michael Kühne juristisch 20% der Stimmrechtanteile hat oder 10 von mir aus oder ob er 80 hat, macht eigentlich auf seinen Einfluss gar keinen, oder für seinen Einfluss gar keinen Unterschied. Also diese Angst kann ich nicht verstehen. Also da kommt dann übrigens das UEFA Financial Fair Play ist da viel entscheidender. Nämlich das UEFA Financial Fair Play ist da das viel schneidendere Schwert, wenn es um die Frage geht, wie viel Einfluss Investoren auf die Geschicke oder auf die finanziellen Geschehnisse in einem Verein haben dürfen. Nämlich das UEFA Financial Fair Play beschränkt und begrenzt die finanziellen Beteiligungsmöglichkeiten von Investoren. Die Höhe der finanziellen Beteiligung ist aber ihrerseits nicht entscheidend dafür, wie viel Einfluss diese Investoren dann quasi in der Praxis haben. Denn es ist ja nicht nur eine rechtliche Beziehung, das Ganze ist ja auch immer eine soziale Beziehung. Und ja, das macht den Hauptunterschied ja einfach aus. Und was die kulturellen Probleme angeht, da kann ich die Fans ja sogar verstehen, die Fans, die dann manchmal abwertend als Traditionalisten hingestellt werden. Die gucken einfach auf das, was gerade im Profifußball passiert. Da haben wir jetzt die zunehmende Zerpflückung des Spieltags. Ich habe mal Stichwort Montagsspiele, die wir seit einiger Zeit haben. Davor ist irgendwann das Samstagabendspiel eingeführt worden, das Freitagabendspiel. Am Sonntag gab es dann auch irgendwann schon Spiele, auch zu verschiedenen Uhrzeiten. Jetzt am Montag. Dann haben wir jetzt den Video Assisted Referee, der irgendwie funktioniert, aber dann doch wieder nicht, wo die Traditionalisten auch sagen, das muss jetzt wieder abgeschafft werden. Dann haben wir die zunehmende Vermarktung, die zunehmende Professionalisierung der Vereine. Es gibt immer weniger Nachwuchsspieler aus der eigenen Region, die es bei ihren Vereinen zu großen Stars schaffen, sondern es werden dann im Bedarfsfall einfach Spieler zugekauft, dann werden sie wieder abgegeben, dann kommen wieder neue Spieler. Und auf all diesen gleichenden Verlust an Traditionen, wo jetzt die 50+1-Regelung bzw. deren Abschaffung ja nur der letzte Baustein wäre, auf all das reagieren die Fans ziemlich allergisch. Mhm. Und das kann ich sogar nachvollziehen. Auch wenn das im Einzelnen vielleicht sachlich alles nicht ganz begründet ist. Ich könnte jetzt sehr, sehr viele Gründe dafür anführen, warum der Video Assistant Referee, die Montagsspiele etc. pp., warum das vielleicht auch alles ganz gute Ideen sein können und nicht immer alles nur schlecht sein muss. Möchte ich gar nicht tun. Aber auch wenn das also sachlich nicht immer ganz ausgewogen ist oder begründet ist, kann ich schon verstehen, dass es einfach nur sozusagen als der Schlussstein in einer schleichenden Entwicklung gesehen wird, dass jetzt auch noch der Verein, die Vereinsmitglieder nicht mehr das hauptsächliche Sagen an ihrem Fußballclub haben dürfen. Das kann ich nachvollziehen.
Aber wer sich dann gegen solche Entwicklungen stellt, darf der rumjaulen oder rumjammern, dass eben der deutsche Fußball im europäischen Wettbewerb irgendwann dann vielleicht, überspitzt gesagt, gar keine Rolle mehr spielt?
Nein, darf er nicht. Und ich finde, das kann ich sogar sachlich begründen. Ich möchte jetzt nicht alles wiederholen. Die Hörer sollen ja auch hier nicht gegängelt werden. Aber ich greife nochmal das auf, was ich vor einer Antwort gesagt habe oder vor zwei. Nein, die Investoren haben doch sowieso schon das Sagen in den Vereinen. Dann erlaubt es ihnen doch auch noch mehr Geld da reinzuschießen. Dann tun sie wenigstens was für, sozusagen, dann schaden sie wenigstens eine finanzielle Entschädigung für ihre Einflussnahme. Und genau deshalb stimme ich dir zu, Malte. Es wäre sicherlich sinnvoll, 50+1 einfach nur deswegen schon abzuschaffen, weil das nichts anderes bedeuten würde als eine Anerkennung der Realitäten. Und wenn man mal in andere Ligen guckt, es gibt natürlich in der Premier League schlechte Beispiele für Investoren, die bei ihren Vereinen dann genauso wie dieses Idealbild oder dieses dystopische Idealbild des Heuschreckeninvestors eingestiegen sind, den Verein kaputt gemacht haben und dann wieder ausgestiegen sind. Aber die Regel ist das nicht. Die meisten Investoren, die einsteigen in England bei Vereinen, die meinen es ernst, die wollen sich im Glanz des sportlichen Erfolgs sonnen, die wollen die Champions League zum Beispiel gewinnen oder wollen in ihrer Liga Meister werden. Die kommen nicht, um da irgendwie groß Rendite einzufahren und dann also dabei unterwegs alles kaputt zu machen und dann wieder auszusteigen. Und ich sage, Leute, guckt euch an, was so im Allgemeinen passiert. Guckt euch an, welchen Einfluss Klaus-Michael Kühne jetzt schon hat, welchen Einfluss Martin Kind jetzt schon hat, welchen Einfluss zum Beispiel Puma mit 5% Kapitalanteilen jetzt schon beim BVB hat. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Aki Watzke von heute auf morgen auf die Idee kommt, jetzt doch mal Nike als Ausrüster zu wählen anstatt Puma. Daran kann man ja schon sehen, welchen Einfluss Puma da hat oder auch Signal Iduna, die haben auch ungefähr 5% der Anteile. Das Stadion heißt Signal Iduna Park und Aki Watzke wird das sicherlich auch nicht von heute auf morgen umbenennen können, einfach so. Da wäre Signal Iduna gar nicht mit einverstanden. Und daran sieht man ja schon, dass solche Investoren auch schon bei ganz, ganz kleinen Anteilen großen Einfluss ausüben können auf die sportlichen und wirtschaftlichen Geschicke in einem Verein. Und ich finde, es ist an der Zeit, genau diese Realitäten anzuerkennen, 50+1 abzuschaffen, dann, wie ich gerade schon sagte, ein Schmerzensgeld von den Investoren für ihr Mitspracherecht auch zu erhalten, in Bezug von Entlohnung für jeden einzelnen gekauften Anteil und sich mit der Situation dann zu arrangieren, um dann, um jetzt auf deine Frage konkret zu antworten, letzten Endes auch wieder so viel Geld in die Vereine zu bekommen, dass man vielleicht auf Dauer im internationalen Wettbewerb wieder konkurrenzfähig ist.
Ein Problem, was man dann aber da doch noch wieder anführen könnte, wäre dann wahrscheinlich, und das ist auch der letzte Punkt, den wir besprechen im Rahmen dieser Diskussion, dass dann aber sicher der eine oder andere Verein lukrativer und attraktiver für Investoren wäre als der andere. Jetzt mache ich mal mich überall unbeliebt und nenne einfach nur zwei Namen. Erster FC Köln, wahrscheinlich sehr beliebt. Paderborn dagegen oder Arminia Bielefeld dagegen eher weniger.
Ja, würde ich so nicht unterstreichen, Malte. Also über England habe ich einen einigermaßen guten Überblick und da gibt es auch genug Investoren, die absichtlich in der zweiten und dritten Liga Vereine kaufen, einfach weil sie das Gefühl haben, dass sie dort noch mehr bewegen können. Dass sie nicht ganz so diesen Mühlen der Ökonomisierung ausgesetzt sind, sondern dass sie dort in Ruhe arbeiten können, ohne große Aufmerksamkeit der Medien. Denn du machst dir kein Bild davon, welcher Kritik auch die Investoren, wenn jetzt irgendein arabischer Scheich oder ein US-Sportgigant, irgendein Michael Glaser oder so, wenn der in England in einen Verein investiert, in welches mediales Kreuzfeuer der auch gerät. Also da wird regelmäßig darüber diskutiert, ja, Mike Ashley bei Newcastle United zum Beispiel, der kann's nicht. Der muss diesen Verein verkaufen. So schnell wie möglich. Der hat kein Gespür für das Sportliche. Also diese Menschen stehen ständig im medialen Kreuzfeuer und wollen vielleicht auch einfach in Ruhe arbeiten und vielleicht mit ihrer das Gefühl haben, ich habe hier etwas geschafft. Ich habe Verein X von der dritten in die erste Bundesliga geführt. Und deswegen glaube ich nicht, dass da ein Verein wie SC Paderborn oder Arminia Bielefeld, gut, die beiden im Konkreten dann vielleicht doch, aber Vereine wie diese weniger attraktiv sein müssen, notwendigerweise als der HSV. Hm.
Also die Diskussion um 50+1 wird sicherlich nicht abreißen, wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Mal gucken, wie lange es dauert, bis in Deutschland da Bewegung in die Frage kommt und vielleicht auch diese ja, Verweigerungshaltung dann irgendwann gegen die Auflösung dann doch mal dann fällt. Wir werden es beobachten, hier auf mein Sportradio sicher auch. Auf jeden Fall vielen Dank an Alexander Pellinger für seine Information und seine Erklärung rund um 50+1.
Sehr gerne, Malte. Ich bedanke mich meinerseits für das Interesse bei dir und würde sagen, wir hören uns beim nächsten Hintergrundgespräch wieder.
Definitiv. Aber vorher geht's erstmal wieder bei uns hier auf meinsportradio.de um den rollenden Ball, nämlich um den rollenden Ball bei der WM 2018 in Russland. Und das ist unser großes bestimmendes Thema dann im Juni bei uns im Programm. Wir werden uns ausführlich dieser WM widmen, fangen damit jetzt schon an mit ausführlicher Vorberichterstattung, mit Teamporträts aller Teilnehmer, mit Hintergrundberichten, auch über die politische Lage in Russland, gesellschaftliche Probleme. Ihr kriegt bei uns alles Wissenswerte zur WM aufbereitet auf unserem Spezialauftritt meinsportradio.de/kickinrush. Dort findet ihr alles, was ihr braucht, um bestens präpariert in die WM 2018 zu gehen.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.